herzlich willkommen bei Staffel 1, Folge 21 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thiersee. Hi Patrick.
Hi Michael. Hallo, hallo.
Ja, X, ein schwerer Buchstabe.
Ja.
Aber wir machen ihn diesmal.
Ja, und ich glaube, wir werden diesmal hier unserem selbstgesetzten Anliegen für Nischenfilme zu sprechen, wirklich gerecht, weil ein ums andere Mal habe ich mir schon gedacht, naja, da ist vielleicht eine Nummer zu groß, also wenn es gerade auch um irgendwie Filmpreisträger ging oder so Festivallieblinge, da habe ich mir schon zwei, drei Mal gedacht, auch im Laufe der letzten 21 Episoden, naja, weiß nicht, ob man den noch lobhudeln muss, aber heute muss ich sagen, doch, ich glaube, die haben es beide verdient und die sind beide nischig genug.
Also ich muss auch sagen, meiner ist auch kein guter Film eigentlich.
Und aber meiner ist, glaube ich, auch nicht zu unbekannt, um drüber zu sprechen, weil ich glaube, in meiner Nische schon sehr bekannt und auch nicht im klassischen Sinne gut, aber sehenswert. Aber ja. Sag mal, was hast du?
Ich habe Xaver und sein außerirdischer Freund.
Oh, hübsch.
Von deutscher Film von 1985 von Werner Possart. Der Filmdienst schreibt: Ein naiver Dorfdepp findet in einem gnomartigen Außerirdischen einen Freund im Kampf gegen eine rechtsradikale Rockerbande, die ihn denunziert und gegen die Aufgebrachtheit bayerischer Dörfler. Ja. Dilettantische Komödie, die banale Handlung durch Actionszenen, Prügeleien und vermeintlich komische bayerische Eigenheit verlängert.
Ja.
Genau. Ja, wie gesagt, Xaver, das ist kein guter Film, aber mit dem verbindet auch dieser Podcast sehr viel.
Oh.
Die Idee, überhaupt über Filme zu reden, mein Podcast, entstand daraus, weil 2012 war hier in unserer Kunsthalle, gab es einen Abend, das Total Recall Festival war zu Gast. Und das war das Festival des nacherzählten Films, wo halt einfach Leute hatten 10 Minuten Zeit, ohne Hilfsmittel einen Film wiederzugeben oder einfach darüber zu reden. Und ich habe mir halt gedacht, ja, da wird sicher wieder die üblichen Verdächtigen kommen, Star Wars, was weiß ich. Machst du was auch hier aus der Gegend ist, weil Xaver, der wurde hier gedreht, so zwischen Mindelheim und Augsburg, Schwabmünchen, diese Gegend. Und der Film hat einfach gerade Kult. Einen gewissen Kultfaktor hier, der wurde auch jahrelang, gab es immer jedes Jahr ein Screening da dazu, wo dann auch sogar Werner Possart, als er noch am Leben war, und ein paar Schauspieler immer anwesend waren, und war wohl immer eine rechte Gaudi, weil die Leute kamen eben verkleidet und konnten den Film natürlich auswendig nacherzählen. Und habe ich mir gedacht, eben da machst du das auch bei diesem Total Recall Festival. Und siehe da, ich habe gewonnen da, und daraus entstand dann diese Idee auch, hey komm, hat Spaß gemacht, über Film wolltest du schon immer reden, vielleicht wird es ja irgendwann mal was. Und siehe da, Jahre später.
Hier ist ja, 7 Jahre später ging es schon los, super.
Ja, nee, aber auch Xaver, mit dem verbinde ich echt viel, das war auch damals immer dienstags sind meine Eltern immer kegeln gegangen. Das war immer toll, abends, weil ich war dann allein daheim und konnte dann eben Fernsehen gucken. Und da lief dieser Film lief dann mal im Dienstagskino im ZDF. In der Grundschule haben den dann wohl einige auch gesehen, weil am nächsten Tag ist jeder im Pausenhof mit Sprüchen aus dem Film raus. Weil es ist auch witzig. Ich meine, eben die Story ist, wie der Filmdienst schon schreibt, der Dorfdepp, also Xaver, der ist in der Dorfdisco und gut, leider die aktuellen Geschehnisse in Deutschland holen das auch wieder ein, und eben eine Gruppe Rechtsradikaler tut eben diese Disco stürmen und eben auch mit der Schrotflinte in die Decke schießen, weil in der Disco sind ja Leute, die nehmen Drogen, und Disco ist eh was für Weicheier, und deswegen zünden sie die an und wollen es zu dem Xaver in die Schuhe schieben. Der flüchtet dann da eben, und im Wald auf der Lichtung sieht er dann eben, wie ein UFO mit dem kleinen, gnomartigen Außerirdischen dort eben eine Bruchlandung hinlegt. Und der Film ist einfach sehr liebevoll, schon allein dieser Anfang. Er beginnt mit einem kleinen Modell dieses Dorfes, und wo dann auch eben diese Disco dann auch als Modell abfackelt. Das UFO von dem Außerirdischen, den der Xaver dann einfach Alois nennt. Das ist so eine pink-rosa Isetta, wo sie Flügel dran gebaut haben. Es ist einfach, in dem Film ist so viel Herz dabei. Das macht ihn eigentlich liebenswert, total. Weil zum Beispiel letztes Jahr habe ich auch einen ähnlichen Film angeguckt, der hieß Landrauschen. Eigentlich dasselbe, wurde auch hier in der Gegend gedreht und wurde dann gehypt, also toll. Und der war einfach zu steril. Und hier bei Xaver, da ist einfach so viel Liebe auch mit drin und so. Und auf jeden Fall, der Xaver und der Alois tun sich eben anfreunden und der Xaver tut dem Alien Sprechen beibringen. Und da ist dann eben das, wo dieser Film einfach nur highly quotable wird, weil alles, was der Alois, der Außerirdische, kann, ist Bier, Holadrio, Musi, der Hirsch, Grunz, Grunz, wir Zau. Und so weiter. Bier, jawohl. Und er entdeckt dann eben auch die Liebe zum Bier, der Außerirdische. Und eben eins seiner Charaktereigenschaften ist eben, dass er Bier sehr schnell trinken kann, danach ganz lustig rülpsen kann. Hm. Was natürlich bei der bayerischen Dorfbevölkerung ganz toll ankommt. Und da gibt es dann auch noch eine Verwechslung im Bierzelt, wo dann der Alois dann eben zum Biertrinkwettbewerb antritt und Weltrekord natürlich schafft im Maßtrinken. Und so weiter und so fort. Mhm. Und was ich jetzt aber wieder noch mal beim Anschauen auch gesehen habe, er hat ja diese rechtsradikale Rockerbande, und das war schon auch damals so, das wurde so als Raufburschentum einfach nur so abgetan. Und eben die zünden dann ein Haus an mit Leuten drin, und das ist halt, ja, der Feuerteufel, es wird da so
bagatellisiert, ja.
Ja, und ich meine, diese ganzen bayerischen Eigenheiten, das ist alles natürlich, ein Klischee jagt das andere, aber...
Naja gut, aber das sich mit dem Wandel irgendwie der Wahrnehmung diesbezüglich irgendwie anzufreunden, das muss man ja auch, gerade wenn man sich so ein bisschen im Bereich des Nischenfilms bewegt jetzt wie wir, das ist, darauf werde ich auch gleich noch zu sprechen kommen, wenn ich über den Film spreche, den ich dabei habe. Da ging eben auch einiges, vor einigen Jahrzehnten wurden da eben Sachen gesagt oder dargestellt, die man heute nicht mehr ähnlich porträtieren würde, zu Recht. Oder?
Ja, also das...
und Raufburschentum, aber, das ist ja... Raufburschentum. Das ist ja ein tolles Wort.
Ja. Ja, das wird leider immer noch so oft, das ist ja nur so...
Ja, klar, er weiß ja nicht, wohin mit seiner Kraft.
Ja, genau. Aber eben, was hat Xaver da wirklich gut macht, ist einfach wirklich diese Liebe zum Detail. Und Werner Possart hat ja jahrelange Erfahrung mit TV-Filmen. Und du merkst also schon, dass da jemand hinter der Kamera ist, der schon weiß, was er da tut. Also es ist jetzt nie was, wo du sagst, was sollte jetzt die Kamerafahrt oder diese oder das, es hat Hand und Fuß. Ein bisschen komisch ist so sein Stilmittel aus Großaufnahmen. Also wirklich sehr nah an Gesichtern dran zu sein, ein bisschen befremdlich, weil auch, gut, Rupert Seidel, der die Hauptrolle des Xavers spielt, er hat schon sehr markantes Gesicht. Und der kleine Alois ist schon auch ein Hingucker. Aber eben, ist einfach mit viel Liebe gemacht, ein netter Film.
Wie schwierig, wie herausfordernd, möchte ich sagen, schwierig ist ein blödes Wort. Ist das mit der Mundart, versteht man die gut, oder? Der Film ist komplett in Mundart, oder?
Nee, schon ganz normal.
Okay.
Also
ich muss hier nicht mit Untertiteln gucken, auch nicht als jemand, der jetzt
Hochdeutsch
spricht.
Okay. Absolut nicht. Ich meine, wer auf Meister Eder und sein Pumuckl gesehen hat, der versteht auch Xaver. Das ist,
ich bin einiges gewohnt, aber es gibt ja durchaus Menschen, die jetzt irgendwie, sagen wir mal, nördlich des Weißwurst-Äquators leben, die sagen, nee, also alles, was, weil das R zu hart gerollt wird, und das geht
nicht. Nein, also es ist alles mit Stereotypen verbunden. Okay. Also im Wirtshaus, da wird scharfkopft und zwar schon mit Mundart, aber leicht verständlich.
Ja.
Bayerisch.
Gibt es eine Lieblingsszene?
Ach, viele. Mhm. Also eigentlich alle mit dem Außerirdischen, das einfach knuffelt. Und so. Und einfach diese Liebe zum Detail. Alles mit dem Außerirdischen.
Alles mit dem Außerirdischen. Ja, gut.
Mit dem Alois.
Ja, das ist jetzt ein bisschen rausgemogelt. Aber gut. Ich verzeih es dir.
Na, ich versuche gerade eben auch eine. Aber so richtig, es gibt keine Standout-Szene. Genau. Ja, X, was hast denn dann du mit dabei? Ja,
ich überlegte gerade, ob ich noch was frage und ich noch ein bisschen ärgere, aber vielleicht jetzt noch nicht. Dann lass uns über X-Tro reden.
X-Tro. Also der sagt gerade noch mit so Lieblingsszene, es ist ja der Schluss, wenn die Isetta da so wegfliegt, ist halt auch.
Und Isetta kommt auch noch drin vor. Dann ist er aber hier, dann wandert er gerade ganz nach oben auf meiner To-Do-Liste.
Ja, das Raumschiff ist Isetta, die da mit viel Rauch und Feuer eben einfach nett, da fliegt sie halt, du merkst halt, dass er an einem Kran hängt und dann hochgehoben wird und dann endet es und dann kommt wieder dieses Modell, das schon am Anfang vom Film da war, wieder rein und dann fliegt es da so weg und mit, ist ganz nett, ist eine nette Szene.
Okay.
Jetzt da. X-Tro.
Ja, X-Tro oder X-Tro im Original. Also man variiert ein bisschen mit der Schreibweise. Mal mit Bindestrich, mal ohne. Aber man kann auf jeden Fall, worauf wir uns einigen können, ist der deutsche Titel. Der heißt nämlich X-Tro. Nicht alle Außerirdischen sind freundlich, aus dem Jahr 1982. Und wenn man so an Außerirdische denkt, das ist ja schön, dass wir jetzt auch einen inhaltlichen Brückenschlag haben diesmal. Und wenn man Außerirdische denkt und an das Jahr 1982, dann könnte man auf so Assoziationen kommen. Ja, E.T., genau. Nicht alle Außerirdischen sind freundlich. Außerirdische waren auf jeden Fall ein sehr lukratives Geschäft zu der Zeit. Und auf das zahlt eben auch Harry Bromley Davenports Film ein. Auch das ist ein Regisseur, zu dem sage ich gleich nur ein, zwei Worte, aber der einem nichts sagen muss. Das ist nämlich so der eine, glaube ich, große Hit, den er hatte. Erstmal lese ich vor, was der Filmdienst hier schreibt. Ein Mann, von Außerirdischen entführt, kehrt als gefährliches Monster auf die Erde zurück. Handwerklich weitgehend gediegener Horrorfilm, der bekannte Handlungsmuster des Genres ausbeutet. Fragwürdig durch eine vordergründige und frauenfeindliche Behandlung sexueller Motive.
Aha.
Okay, da ist schon wieder dieses nicht mehr ganz zeitgemäße Element. Jetzt kann man natürlich sagen, vollkommen zu Recht, das war auch damals schon nicht zeitgemäß. Ich habe mich überrascht, ehrlich gesagt, das hier bei diesem Film zu lesen und nicht bei vielen Filmen, die ich auch öfter hier mal beim Filmdienst nachgucke, die ich als sehr, sehr viel misogyner empfinde. Es gibt tatsächlich eine Szene, die ist sehr harsch und das ist auch, glaube ich, das, was ich benennen würde bei Lieblingsszene. Aber ich überlege mir nochmal, vielleicht fällt mir was anderes ein bis zum Ende. Nämlich eine Geburtsszene, in der eine Frau einen erwachsenen Mann zur Welt bringt, aber nicht, sagen wir mal, auf sehr realistisch anmutende Art und Weise. Er kommt schon aus ihrem Bauch, aber sagen wir mal nicht auf dem Wege, auf dem natürlichen Wege, sondern eben weiter oben raus. Aber man sieht eben diese Frau, diesen Frauen-Dummy mit diesem riesigen Körper und die, ja, gebiert ihn eben. Vorher wird sie eben auch noch entsprechend befruchtet von einer außerirdischen Kreatur, aber eben auch nicht auf die konventionelle Art und Weise, also untenrum penetriert, sondern eben durch, also oral. Also es geht schon in eine sehr sleazige Ecke, möchte ich sagen. Der Film ist, ich glaube, mittlerweile sogar ab 16 in Deutschland. Also es hat sich auf jeden Fall einiges getan. Das war früher so ein Film, den konntest du eigentlich nur in der schmutzigsten und schmuddeligsten und dunkelsten Ecke der Videothek finden. Und mittlerweile erscheint sowas dann irgendwie im Steelbook oder Mediabook bei irgendwelchen Sammlerlabels. Ja, genau. Und ist auch mittlerweile...
Ja, also das Cover weiß ich ganz genau aus der Videothek. Das war ganz... prominent immer.
Ja, das ist auch schön.
Platziert.
Das ist
aber
auch
ab 16, du hast recht, ist ab 16.
Ja, es wird auf alle sehr. Also, ich habe dieses Gespräch relativ häufig in letzter Zeit, dass ich mich frage, so was, wie, was? Ja. Demnächst spreche ich hier mit Oliver Nöding über das Grauen aus der Tiefe. Wer den mal gesehen hat, Humanoids from the Deep, diese Roger Corman-Produktion, der wird sich auch dreimal an die Stirn fassen bei der Altersfreigabe, aber gut.
Ach, das ist der mit der Riesenlarve, die Frau vergewaltigt.
Ja, oder? Mit den Amphibienmonstern, die ständig die vergewaltigend und Menschen zerteilen, durch die Gegend laufen. Also, ja. Wo war ich? X-Tro. Ist eine britische Produktion. Also die Sache ist, der Film hat eben schon einige Alleinstellungsmerkmale. Erstmal ist er einer der wenigen Alien-Filme neben Das Ding aus einer anderen Welt, der wirklich gesagt hat, in einem totalen, hey, Außerirdischen sind unsere Freunde, Boom, zu sagen, nee, wir machen jetzt mal das genaue Gegenteil. Jetzt muss man sagen, bei Das Ding aus einer anderen Welt, der kam eben fast zeitgleich raus mit E.T., der wusste davon nichts, dass eben dieser Trend bevorstünde. Und für X-Tro jetzt zu sagen, wir machen jetzt mal was authentisch Fieses, Gemeines, ist schon ungewöhnlich. Es ist eine britische Produktion, auch die einfach für diese Art von, sagen wir mal, Science-Fiction-Horror nicht unbedingt bekannt sind. Auch da könnte man gegen argumentieren mit, aber Ridley Scott war doch Brit und er hat Alien gemacht. Ja, aber das waren eben auch alles britischen Filme in dem Sinne. Überhaupt einfach eine schlechte Zeit, auch wirtschaftlich für die britische Filmindustrie, wo eben auch Filmemacher wie Davenport dann eben die Chance hatten, da aufzuerstehen, also auch im Zuge des boomenden Videomarktes. Wir haben vorletzte Woche über Videonazis gesprochen. Extra war auch mal von einer Beschlagnahmung, also in Großbritannien bedroht, kam dann aber nicht auf die böse Liste, sondern nur auf die fast böse Liste. Auf irgendwie Liste Sektion 3 oder so hieß es dann.
Aber
war keiner von den ganz bösen Filmen. Dafür ist er da doch noch zu harmlos. Ja, es gibt so eine Quasi-Vergewaltigung, es gibt jede Menge explizite Gewaltszenen, aber er ist dabei eben einfach zu blödsinnig charmant und irgendwie auch albern, um wirklich bedrohlich zu sein. Er ist betont humorvoll, er ist sehr kompetent, muss man sagen, gemacht. Er ist in keinster Weise irgendwie bedrückend. Du sitzt niemals davor und denkst dir so, oh, furchtbar, das ist der Rest des Abends ist gelaufen, das hat mir komplett die Stimmung versaut. Also es ist nicht, ich mag das Wort Fun-Splatter nicht so, aber es ist einfach schon ein schunkeliges B-Movie-Vergnügen. Und tatsächlich auch so einer der Filme, die ich ganz immer oben auf der Liste hatte, als wir anfingen damals 2012 mit dem Banos-Kino und über den ich reden wollte. Und dann irgendwann sah ich, dass er sich so gerade in YouTuber-Kreisen so ein bisschen gerierte als, ja, so bad, it's good, Trash-Film und kann sich drüber lustig machen. Und ich glaube, dann irgendwie vor ein paar Jahren gab es auch eine Red Letter Media-Episode dazu. Und ich dachte, okay, irgendwie ist der Film jetzt auch durch. Wir haben ihn dann doch nochmal besprochen. Und ich finde eigentlich, er ist mehr als einfach nur dieses Bruhaha-Trash-Film-Dings. Er ist ein authentisch gut gemachter Science-Fiction-Horror mit komödiantischen Elementen, kompetent besetzt durchaus. Also die bekannteste wahrscheinlich in der Darstellerinnenliste ist Mariam Dabo, die eben auch hier bei Bond Girl war, neben Timothy Dalton bei Hauch des Todes, glaube ich, The Living Daylights. Und eine frühe New Line Cinema Co-Produktion, also in den USA auch verliehen von dem Haus, das auf den Schultern von Freddy gebaut wurde, dann ein Jahr später von Bob Shea. Und einfach auch so in seiner Absurdität so einmalig, also hat auch so betont verrückte Tonspur mit komischen Soundeffekten, einem sehr abstrusen Score, Szenen, die auch teilweise so sehr, sehr abrupt enden und auch ins fast groteske, fast surreale so überdriften mit ganz harten Schnitten. Das macht schon durchaus Spaß. Also du merkst, dass auch eine große Kunstfertigkeit hinter und die hat schon System. Also es ist nicht einfach so, dass da ein inkompetenter Filmmacher sitzt, der nicht weiß, wie man Szenen aneinander schneidet, sondern Davenport sagt eben auch ganz bewusst, okay, das erzähle ich jetzt nicht aus, sondern lass es einfach offen. Figuren reagieren auch teilweise komisch, aber im Laufe des Films klärt sich eben vieles auf. Er ist dabei unglaublich ökonomisch, gerade mal 90 Minuten. Figuren, die eh nur dazu da sind, um wegzusterben, die kriegen dann auch gar keine Namen erst, die tauchen einfach nur auf als, Statist C und werden dann umgebracht. Finde ich auch eigentlich ganz charmant oder sympathisch, dass sich der Film da auch gar nicht vortäuscht. Das würde sich da irgendeine Mühe geben. Und ich finde ihn eben sehr unterhaltsam. Also Davenport hat wenig danach gemacht, außer weiteren Extra-Sequels und jede Menge Dramoletten, die ich nicht gesehen habe, mit so ehemaligen 80er-Stars wie Mimi Rogers oder Sean Young. Und ich glaube, er hat seinen Wikipedia-Eintrag selber geschrieben oder sein Agent hat ihn geschrieben. Da steht nämlich drin, also der Englischsprachige, was für ein toller Filmemacher es ist und dass er ja leider nie die Chance hatte, seinen B-Movie-Credentials zu entkommen und noch Zitate wie, ja, Joe Dante und Jonathan Demme haben es ja geschafft und James Cameron auch, aber ich bin immer noch der Extro-Typ. Und ja, er ist der Extro-Typ, aber ich finde, verdammt nochmal, er sollte stolz drauf sein, weil es ist ein wirklich guter Film, er hat wirklich authentische, auch gruselige Szenen, ein Moment, der könnte fast aus Wenn die goldenen Trauer tragen, also Don't Look Now, dem Nicholas Roeg-Film gefallen sein. Er ist ein guter Film. Sehr gewalttätig, aber dabei irgendwie nie so düster oder uncharmant, dass das einen bedrückt. Und ich muss sagen, ich möchte einfach sagen, das ist Quatsch, was da beim Filmdienst steht. Das ist angesichts dessen, was man in vielen, vielen anderen Filmen dieser Gangart sieht, gerade so im Horrorbereich, wirklich harmlos. Und dadurch, dass es nicht im geringsten in Ekel erzeugen soll, ist es durchaus vertretbar. Und das Alien ist wirklich toll. Also die haben da, glaube ich, für einige Momente, also meistens ein Model benutzt, aber auch, glaube ich, für einige Momente so ein, wie heißt das auf Deutsch, ein Contortionist, so ein Schlangenmensch, genau. Ah, und das ist schon denen in so ein Kostüm gesteckt und das sieht schon sehr cool aus. Also cooles Alien. Und viel mehr als einfach nur so ein blöder Trash-Film.
Kennst du diese Feast-Filme?
Von Feast hatte ich gehört. Ich habe allerdings ich habe mir die Prämisse durchgelesen und dachte, ich habe kein Interesse, den Film zu sehen.
Ja, weil es klingt so ähnlich, weil auch.
Ja, es ist, ja.
Und hat ja auch drei Sequels, oder zwei, also zwei Sequels.
Dann ja. Ach, Davenport ist auch einer dieser Filmemacher wie Albert Pyun, der mittlerweile, glaube ich, auch leider an Demenz erkrankt ist, der aber immer noch redet, dass er irgendwann einen sechsten Nemesis oder so Film machen will. Ich glaube, Davenport ist auch einer, der einerseits seine Karriere hasst als B-Movie, der Schlock-Auteur, andererseits bei jeder Convention und in jedem Interview immer wieder sagt, ja, vielleicht mache ich eines Tages Extra 4. Okay. Mal gucken. Er ist noch relativ jung, also er könnte es auch durchaus so machen. Ich glaube, er ist Jahrgang 50 oder 51, also er ist noch nicht zu alt. Gibt es auch ganz andere, also noch ist Zeit.
Cool. Also ja, Lieblingsszene, du hast ja schon gesagt.
Oh ja, viele, viele. Ich glaube, die Geburtsszene ist tatsächlich schwer zu toppen, weil sie war wirklich hochgradig merkwürdig und verstörend ist, also auf eine angenehme Art und Weise. Aber es gibt auch lustige Szenen. Ich sag nur, also falls jemand, ich zitiere nochmal Joe Dante herbei, falls jemand mal Small Soldiers gesehen hat von Joe Dante und sich gewünscht hat, dass die Figuren noch ein bisschen mehr abgehen könnten und fiesere Dinge noch machen könnten, der ist auf jeden Fall bei Extra sehr gut aufgehoben. Also da gibt es einige sehr fantasievolle Momente. Sehr grotesk auch, aber wie gesagt, nur für Erwachsene. Ab 16, da muss man schon Augen zudrücken, aber so sei es. Ich find's gut. So ist es, wie gesagt, ja. Man kann dich nie früh genug versauen lassen.
Ja. Und ich habe überhaupt gerade gesehen, man hat die Wahl aus fast 10 verschiedenen Mediabooks.
Ja. Man hat auch irgendwann mal die Wahl aus 3 verschiedenen Enden, mal mehr, mal weniger bedrückend. Aber mittlerweile hat man sich, glaube ich, auf ein Ende geeinigt, was sehr, sehr schön ist eigentlich. Ja.
Ach, was 3 verschiedene Enden? Hm. Ach, das ist ja krass.
War mal so. Ich glaube, in den USA hatte der so ein Happy Ending, in Großbritannien ein Downer-Ende und am Ende hat man sich, glaube ich, so für den internationalen Verleih, das ist auch auf diesen neuen Veröffentlichungen drauf, für so ein Hybrid daraus entschieden. Und das ist auch gut.
Witzig. Okay.
Cool.
X abgehakt.
Gut. Nur noch 2 Episoden. Ich bin ein bisschen traurig, aber dafür machen wir da was ganz Tolles, bestimmt.
Genau. Okay. Bis zum nächsten Mal.
Bye, bye. Ciao.